Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die BBL-Saison ist für einige Vereine 2 Spieltage alt. Grund genug für uns auf meinsportradio.de jetzt auch in die aktuelle Berichterstattung über die BBL einzusteigen. Und das machen wir hier in der Sportshow mit mir, mit Malte Asmus und unserem Basketball-Experten Daniel Wellmann. Hallo Daniel.
Hallo Malte.
Ja, du hast uns ja schon in deinen Saisonvorschauen auf den neuesten Stand in Sachen BBL gebracht. Jetzt gucken wir mal, ob wir das Ganze so einem kleinen Realitätscheck vielleicht auch unterziehen müssen. Nach den ersten 2 Spieltagen können wir auf jeden Fall schon mal festhalten. 4 Mannschaften punktgleich mit 2 Siegen auf den ersten 4 Plätzen in der Tabelle. Das Bild in der Tabelle allerdings noch ein bisschen verzerrt, weil noch nicht alle Mannschaften tatsächlich auch 2 Spieltage oder 2 Spiele absolviert haben. Aber was sich schon mal herauskristallisiert ist, dass die MHP Riesen Ludwigsburg aktuell nach 2 Spieltagen der Tabellenführer in der BBL sind. 2-mal hatten sie Heimspiel, die Ludwigsburger, und diesen kleinen Vorteil vielleicht, wirst du uns gleich erzählen können, haben sie auf jeden Fall nutzen können zu einem Sieg gegen die Fraport Skyliners mit 83-76 und einem klaren Sieg am Ende zumindest gegen die Eisbären Bremerhaven mit 75-58. Daniel, der perfekte Saisonstart für die Ludwigsburger, auch forciert durch den Heimvorteil?
Garantiert forciert durch den Heimvorteil. Also ich war beim Frankfurt-Spiel drin. Ich kann grob zusammenfassen, Ludwigsburg ist eine Mannschaft, die sich schon bereits gefunden hat. Zwar gibt es hier und da noch Abstimmungsprobleme, aber das ist natürlich logisch. Wir haben jetzt 2 Spieltage gerade gespielt. Auch die Abstimmungsprobleme gab es auch beim 2. Spiel gegen Bremerhaven. Aber insgesamt ist es eine Mannschaft, die sich sehr gut versteht, abseits sowie auf dem Platz. Sie wissen auch, wo sie Stärken ihrer Mannschaft sind, wo sie Schwachpunkte sind. John Patrick hat da eine gute Mischung bereits gefunden. Auch wenn der Sommer sehr durchwachsen war, der Kader entspricht ja nicht wirklich dem mehr, den wir damals aufgenommen hatten für die Saisonvorschau. Mhm. Aber aktuell hat er sich eine Mannschaft so zusammengebastelt, wo er wahrscheinlich Erfolg haben wird, aber auch an seine Grenzen stoßen könnte. Aber das muss man abwarten. Ich glaube, die harten Brocken kommen auch erst Mitte der Saison für Ludwigsburg aufs Parkett. Und dementsprechend wird die Mannschaft immer eingespielter werden und könnte unter Umständen genauso überraschen wie in der vergangenen Saison und Hall.
Die Eisbären Bremerhaven natürlich jetzt noch nicht der große Stolperstein, die Fraport Skyliners da vielleicht ein anderes Kaliber, aber was beim Spiel auch gegen die Eisbären auffiel nach dem 3. Viertel, da stand es zunächst mal 51-51, obwohl die Riesen aus Ludwigsburg schon zunächst erstmal ordentlich geführt hatten. Also sie haben sich so ein bisschen noch die Butter vom Brot nehmen lassen, erst im 4. Viertel dann wieder aufgedreht und dann am Ende diesen klaren Sieg rausgeworfen. Aber solche kleinen Schwächephasen wie dann im 3. Viertel, das dürfen sie sich natürlich gegen stärkere Gegner nicht erlauben.
So schaut's aus. Deswegen meine ich ja, diese Abstimmungsprobleme sind halt noch vorhanden in der Mannschaft und ich denke, im Laufe des Saisonverlaufs wird sich das dann legen werden.
Wie sieht es denn beim 2. Bayern München aus? Amtierender Meister, auch 4-0 Punkte zum Start, 2 Siege eingefahren. Da war es insgesamt ein bisschen knapper, 77-83 auswärts, also 83-77 auswärts bei Ratio Farm Ulm gewonnen und zu Hause dann gegen Rastatt Vechta 79-66 gewonnen. Aber auch die hatten zunächst gegen Rastatt Vechta, gegen den Aufsteiger, dann auch erhebliche Probleme. Die konnten dann auch nochmal wieder aufdrehen, trotz zwischenzeitlichem 17-Punkte-Vorsprung.
Ja, ich denke, die Bayern haben dieses Luxusproblem mit dem breiten Kader und durch diese tiefe Rotation, die sie fahren können, gibt es ab und zu natürlich diese Schwächephasen innerhalb der Mannschaft. Das hat man ja gegen Ulm gemerkt, hat man gegen Vechta gesehen. Sobald die 2. 5 oder die dritte 5 auf dem Parkett stehen muss oder soll, ebbt das Spiel ein bisschen ab bei den Bayern. Aber insgesamt ist der Kader so tief und so erfahren mittlerweile genug, um solche Spiele dann doch rumreißen zu können. Und man hat ja gesehen, die Spieler, die halt schon letzte Saison Leistungsträger waren mit Bartel und Booker, sind auch wieder Topscorer bei dem Spiel gewesen und wissen halt, wie sie das Spiel lenken oder beziehungsweise umdrehen können, um sich wie auf die Gewinnerstraße führen zu können. Mhm. Aber auch insgesamt, der Kader ist einfach so tief besetzt, da sind solche Anführungs-Schwächephasen nur Kleinigkeiten, die das Bayern-Spiel Probleme bereiten könnte. Ich denke, die Bayern wissen, dass sie ihre Kräfte schonen müssen, weil sie Euroleague dem jetzt auch vor der Tür steht. Und deswegen reichen eigentlich 2 starke Viertel gegen jetzt so Aufsteiger wie Rastatt Vechta oder gegen Ulm hat ja so ein starkes erste Viertel gereicht, um dann anschließend die Führung zu verwalten zu können. Sie haben ja das Dilemma bei Bamberg gesehen, wenn man sich zu sehr auspowert in der Liga, könnte man in der Euroleague da mal Tribut zollen.
Mhm. Also das wollen sie natürlich verhindern, haben sich ja jetzt auch auf der Power-Forward-Position, wo sie ja was tun müssen, weil der etatmäßige Power-Forward ja mit dem Kreuzbandriss ausfiel, dann auch noch verstärkt. Derek Williams, 7 Jahre NBA gespielt, auch in China aktiv gewesen. Was ist er aus deiner Sicht für einer? Ist er eine Verstärkung? Kann er in der BBL für die Bayern dann ab sofort bis zum Saisonende das umsetzen, was sie von ihm erwarten?
Ich glaube, es wäre unfair, wenn man Magwan mit Williams vergleichen würde, weil es zwei unterschiedliche Spielertypen sind. Aber wie gesagt, wie auch schon während der Saisonvorschau eigentlich gesagt, irgendwie fehlt mir immer noch dieser Guard, der den Bayern in der Verteidigung weiterhilft. Ich glaube, Derrick Williams ist gar nicht so der Spielertyp, den sie exakt benötigt hätten. Mhm. Weil mit King, Bartel, Booker und dem auch der Dangovic, die können alle können auf der großen Position aushelfen. Da muss man Magwan gar nicht so potenziell ersetzen. Mhm. Derrick Williams gibt einfach nur ein bisschen mehr Tiefe in der Euroleague dann, falls Radosevic wie beim Fechterspiel sich selbst aus dem Spiel nimmt. Aber wie gesagt, dieser potenzielle Guard, so wie Cunningham letzte Saison, der fehlt halt komplett der Mannschaft im Moment. Und ich glaube, das wird eher wehtun, als auf der großen Position sich zu verstärken.
Warum hat man diese Stelle nicht adressiert bei den Bayern? Was glaubst du, was steckt dahinter?
Ich denke, man versucht halt Loh eine größere Rolle zuzustecken, nachdem Bamberg ihn ja eine größere Rolle versprochen hatte. Aber er hat gesagt, er möchte unbedingt Euroleague spielen und deswegen hat man wahrscheinlich Loh die gleiche Rolle angeboten. Natürlich mit besseres Gehalt, ist ja logisch. Mhm. Aber dass man gesagt hat, Loh, du bist vielleicht unser Go-To-Guy und sollst auch der Verteidigung auch besser mehr lernen. Du bist ja 25, bist noch lernbereit, irgendwas lernwillig. Und dass man da die Rolle in ihm sieht. Aber ich sehe sie persönlich noch nicht wirklich, weil die beiden Spieler haben doch nicht überzeugt.
Also mal gucken, wie da der Weg dann weitergeht, werden wir natürlich auch verfolgen im weiteren Verlauf der Saison. Eine interessante Fragestellung dann eben auch bei Bayern München. Gucken wir mal auf den Tabellendritten. Telekom Baskets Bonn, auch die zwei Siege eingefahren. Auswärts gegen Göttingen 86-79 gewonnen und zu Hause Braunschweig geschlagen 75-69. Wie würdest du den Saisonstart der Bonner einschätzen?
Sehr durchwachsen eigentlich, obwohl sie zwei Siege eingefahren haben. Das Spiel gegen Braunschweig jetzt gestern war ja eher knapp, beziehungsweise haben sich eher auf Rashard James verlassen, dass er sich die Lichter ausgemacht hat. Aber sobald irgendwie Braunschweig ihn aus dem Spiel genommen hatte, kurzfristig, konnten sich peu à peu wieder herankämpfen. Bei Bonn fehlt einfach ein bisschen so die Tiefe im Kader auch, oder beziehungsweise die Konstanz in der Tiefe, weil wenn man sich jetzt das Scoreboard von gestern anschaut, Rashard James 28 Punkte und dann kommt halt lange nix und dann kommt auf einmal die Leo von der Bank mit nur noch 9 Punkten. Ich weiß nicht. Ich glaube, bei Bonn muss sich die Mannschaft innerhalb der Mannschaft sich was finden, weil auch 15 Assists sind jetzt auch nicht gerade die jede Menge. Ja, wie gesagt, Bonn muss sich als Mannschaft finden und nicht hoffen, dass Einzelkämpfer die Kohlen aus den Feuern holen, so wie gestern Roger James.
Also das hat zunächst dann gegen Braunschweig erstmal noch geklappt, aber gegen andere Gegner wird es dann natürlich ein bisschen schwieriger. Wenn wir auf die Tabelle gucken und auf Platz 4 schauen, dann überrascht erstmal, dass da die Gießen 46ers stehen. Zumindest überrascht mich das. Wenn man dann allerdings aufs Programm guckt, dass die 46ers hatten, MBC 91-84 geschlagen und gegen den Aufsteiger aus Crailsheim 92-90 gewonnen, dann überrascht das jetzt von den Gegnern her erstmal nicht. Also Gießen profitiert ein bisschen vom leichten, in Anführungsstrichen, Saisonstart.
Ja, auch das. Und außerdem hat Ingo Freier wirklich schon seine Mannschaft gefunden, so wie schon in der Saisonvorschau gesagt, er hat Spieler um sich geschart, die er halt kennt von aus der Vergangenheit. Und das bringt halt ihm den großen Vorteil, dass er so die Spieler einsetzen kann, wie er sie kennt. Und ja, das Problem ist einfach, Gießen spielt extrem schnell zwar, aber vergisst dadurch auch das Verteidigen. Und das wurde halt gestern auch gegen Crailsheim irgendwie zum Dilemma, dass sie fast das Spiel aus der Hand gegeben haben. Frank Turner gilt zwar nicht als bester Freiwurfschütze, aber hat auch gestern Nerven gezeigt und hat die zwei Freiwürfe 3 Sekunden vom Ende dann verdaddelt. Hätte er die beiden gemacht, dann wäre es in die Verlängerung gegangen und ich glaube, dann wäre es auch dunkel geworden, auch für Gießen, obwohl John Bryant einen Sahnetag hatte.
Aber zunächst stehen die Gießener damit erstmal auf Platz 4, aber du gehst auch davon aus, diese Höhenluft, die wird nicht die ganze Saison über anhalten.
Definitiv nicht. Irgendwann gibt es auch da den Einbruch. Spätestens, wenn die stärkeren Gegner kommen.
Zumal
sie tiefer besetztere Mannschaften.
Genau. Zumal ja auch die größeren Namen in der Basketball-Bundesliga auf den Plätzen dahinter lauern und erstmal bisher erst ein Spiel absolviert haben. So zum Beispiel Alba Berlin auf Platz 5. Die haben sich zu Hause gegen Science City Jena durchgesetzt und ein richtiges Schützenfest feiern dürfen, 112-55. Wie ist der Auftakt in die Saison für dich für Alba gelaufen? Ist das schon wieder die Stärke, die Alba Berlin ja auch sonst in den letzten Jahren ausgezeichnet hat?
Ja gut, Marco Baldi hat ja ganz gut eigentlich den Gazetten in die Blöcke gezitiert. Er ist überrascht, dass die Mannschaft so gut spielt. Und das spiegelt sich eigentlich wieder, weil ich glaube, der Eurocup haben sie ja gestern, vorgestern ja auch dreistellig gescored und gut verteidigt. Ja, man merkt also, dass der Stamm der Mannschaft geblieben ist, dass der sich versteht. Auch die Neuzugänge wissen, wie sie das Spielsystem von Aito umsetzen können. Das habe ich auch schon in der Saisonvorschau prognostiziert. Das ist halt offensichtlich, dass Aito genau weiß, was er braucht, beziehungsweise welche Spieler benötigt. Deswegen kommt es jetzt nicht so überraschend. Auf der anderen Seite haben sie jetzt das Center-Problem. Clifford ist jetzt verletzt, fehlt jetzt 3-4 Wochen. Thiemann fehlt 3-4 Wochen. Da wird es halt interessant sein, wie sie das kompensieren möchten, beziehungsweise wollen. Nachverpflichten werden sie definitiv nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil dafür ist die Verletzungszeit zu kurz, zumindest was Thiemann angeht. Aber es wird halt die Rotation schon ziemlich einschränken auf der großen Position. Deswegen glaube ich, das wird ein bisschen so kleine Stolperstein sein können, aber es muss nicht unbedingt sein. Ich glaube, die Mannschaft ist so erfahren genug, beziehungsweise so gut eingestellt von Aito jedes Mal, dass sie die Verletzung gut kompensieren können.
Gegen Bursa hat das beim 107-91 Erfolg ja mit Dennis Clifford ganz gut geklappt. Ist das auch einer, wo du sagst, der kann auch in der BBL das dauerhaft machen oder muss da tatsächlich die Rotation greifen?
Ich glaube, da muss die Rotation greifen.
Also da wird er das alleine nicht richten können. Gucken wir auf die EWE Baskets Oldenburg. Auch die mit einem starken Sieg, mit einem hohen Sieg. 100-64 auswärts. Ihr bisher erstes und einziges Spiel in der BBL in dieser Saison gewonnen gegen Braunschweig.
Ja gut, Braunschweig hat man ja gestern ja gesehen, dass sie gegen Bonn eigentlich bestehen können. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass Braunschweig nicht tief genug ist, um gegen solche Gegner wie Oldenburg zu bestehen zu können. Beziehungsweise Frank Benz war ja selbst auch überrascht, dass die Niederlage dann so hoch ausgefallen ist. Und das spiegelt auch mein Gefühl wieder, weil Braunschweig ist jetzt für mich keine Laufkundschaft unbedingt, weil jeder weiß, dass Frank Benz seine Mannschaft gut einstellen kann, aber die Mannschaft ist einfach nicht tief genug, um halt wie gesagt gegen Oldenburg zu bestehen zu können. Ich glaube, solche Niederlagen könnten auch unter Umständen gegen Bamberg, Berlin, München auch nochmal fallen, aber ich glaube, die Mannschaft wird sich fangen können. Und bei Oldenburg muss man da abwarten, inwieweit ihnen wirklich diese Ruhepausen, da sie europäisch nicht belastet sind, so gut tut, dass sie solche Siege nochmal einfahren können oder gegen auch ihre Tabellennachbarn in Zukunft, zukünftigen Tabellennachbarn genauso bestehen können. Die Mannschaft ist definitiv tiefer genug als letzte Saison. Die jungen deutschen Talente werden ihre Minuten kriegen und sehen, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Aber Oldenburg wird auch irgendwann einbrechen können oder müssen, trotz Ruhepausen unter der Woche. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass der Oldenburg nicht immer so überzeugen kann oder wird.
Einer der aktuellen Tabellennachbarn, Medi Bayreuth, eine Mannschaft, die natürlich auch Ambitionen auf die Playoffs wieder hegt, hat jetzt auswärts zum Start gegen Vechta 83-67 gewonnen. Ja, wahrscheinlich noch nicht sonderlich aussagekräftig, der Auftritt gegen den Aufsteiger.
Nee, auch die Mannschaft muss ich auch erstmal finden. Es war Troy Körner sich gut zusammengestellt, so was man bislang sieht und liest. Auch die Qualifikation für die Champions League gegen den polnischen Vertreter aus Turin sah ja auch nicht so schlecht aus. Die zwar unentschieden gespielt, aber eine gute Ausgangslage, um sich, glaube ich, heute zu qualifizieren. Ja, aber so aussagekräftig ist das auch noch nicht wirklich, weil Bayreuth ist eine Mannschaft, die sich finden kann und wird und wird auch manchen Überraschungssieg einfahren können. Aber werden sich speziell, auf ihre Heimspiele verlassen müssen, weil da sehe ich ihre größte Stärke.
Wo siehst du die Stärke der Brose Bamberg? Im letzten Jahr ein bisschen enttäuschend durch die Saison gekommen, jetzt zum Auftakt immerhin mit 84-80 auswärts gegen Würzburg gewonnen.
In ihrer Erfahrung zwischen Cisis und Rice, weil die beiden sind die beiden Ü30-Guards in der Rotation. Ich glaube, das werden auch die Lenker und Denker des Spiels sein. Ansonsten denke ich auch dieses Rachegefühl, dass man jetzt mal als Jäger agieren darf und nicht als Gejagter. Das werden so zwei Faktoren sein, die sie immer wieder stark machen wird und immer wieder auch überraschen wird. Aber es gibt wahrscheinlich auch Niederlagen, womit keiner rechnen wird innerhalb der Mannschaft. Und da sollte man auch, glaube ich, nicht zu allzu enttäuscht sein in Bamberg als Fan. Ich glaube, das bringt diese Saison einfach so mit sich, weil man möchte ja lernen, beziehungsweise gucken, wie sich sowas entwickelt. Und längerfristig ist ja das Ziel, wieder die Meisterschaft anzugreifen. Ich glaube, im ersten Jahr ist das noch zu ambitioniert, um es zu sagen, wir spielen schon um den Titel mit. Da gibt es andere Kandidaten.
Also bei den Bambergern mal gucken, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Immerhin mit dem Sieg gestartet, anders als Ulm. Die sind aktuell 12. in der Tabelle, haben eine Niederlage kassiert, haben wir schon gesagt, gegen die Bayern. Und die sind auch im Europacup mit einer Niederlage gestartet. Da gab es sogar richtig auf die Hörner. 73-88 gegen Roter Stern Belgrad. Gut, die sind nun auch ein Top-Team, aber trotzdem so eine Niederlage, die schmerzt. Und so ein Saisonstart mit zwei Niederlagen in zwei Wettbewerben sicherlich auch. Das haben sich die Ulmer sicherlich auch ein bisschen anders vorgestellt.
Ja, meiner Meinung nach fehlt einfach Ulm noch ein großer Mann. Und das habe ich auch schon bei der Saisonvorschau gesagt. Mhm. Und das fällt ihnen jetzt gerade ein bisschen so vor die Füße, weil sie spielen extremst klein. Und das hat die letzte Saison einfach gezeigt, dass das nicht so das Erfolgsrezept sein kann oder muss. Ja, und das ist halt auch, das hat ja gegen Bayern gefehlt. Da haben sie mit Ryan Thompson auf der 4 gespielt. Das sah zwar teilweise ansehnlich aus, aber andererseits auch irgendwie wird man dadurch schnell überrannt von den großen Leuten. Und Belgrad hat ja auch, glaube ich, 11 Spieler über 2 Meter oder 10 Spieler über 2 Meter. Und das tut ihnen halt extrem weh. Zwar wurde das Rebound-Duell eng gehalten, aber es ist trotzdem eine Rotation, die den Ulmer nicht gefallen kann. Und dementsprechend tut ihnen das weh. Und auch die Spieler wirken auch noch ein bisschen nervös. Gerade die neuen Spieler, die sich jetzt in der Liga neu einfinden müssen. Sei es Patrick Miller oder Jamonte Green. Ja, aber die Mannschaft hatte Potenzial. Wenn sie lernt aus den Fehlern, die sie macht, kann Ulm eine Mannschaft sein, die überraschen kann, aber genauso enttäuschen kann die ganze Saison über. Das habe ich auch schon in der Saisonvorschau gesagt. Ulm kann Playoffs erreichen, kann aber genauso wie Platz 10 erreichen. Das ist nach wie vor mein Tenor. Und das aus den 2 Spielen bin ich davon immer noch überzeugt, dass ich das so sehen muss oder sehen kann.
Also eine kleine Wundertüte, auf die wir dann auch nochmal ganz gesondert achten, hier natürlich in der Sportshow auf meinsportradio.de, wenn wir die BBL in dieser Saison dann aufarbeiten mit unserem Experten Daniel Wellmann. Daniel, noch kurz der Blick auf das untere Ende der Tabelle. Crailsheim auf 15, Vechta auf 16, also die beiden Aufsteiger da unten schon wieder mit dabei, genauso wie die Braunschweiger auf 17 und die Mitteldeutschen oder der Mitteldeutsche BC auf 18, die alle jetzt mit 2 Niederlagen gestartet sind. Ist das das Bild, was man am Ende aus deiner Sicht dann auch erwartet? Darf in der Tabelle oder wird sich da noch jemand rausspielen können?
Ich denke, Braunschweig ist die einzige Mannschaft, die mit Potenzial hat, die sich da rausspielen wird. Und ich denke, die wird mit Jena irgendwann tauschen müssen oder werden, weil Jena ist für mich auch so eine Mannschaft, die im Moment nicht wirklich überzeugt, beziehungsweise auch der Kader von der Rotation auch nicht wirklich überzeugt. Die verlassen sich einfach auf ihre 6 Amis, beziehungsweise, ja, 6 Amis sind, die halt sehr viel BBL-Erfahrung zwar mitbringen, aber definitiv in die Jahre gekommen ist. Und das wird halt das große Manko sein von der Rotation in Jena und deswegen wird Braunschweig irgendwann mit Jena die Plätze tauschen oder Braunschweig kann sogar noch weiter vorrücken, dass sie sogar die Playoffs mitspielen möchten. Mhm. Aber ich sehe eigentlich Jena, Vechta, Crailsheim und den MBC aktuell als die letzten 4. Und darum könnte sich sogar Bremerhaven noch irgendwann dazugesellen, falls sich die Mannschaft nicht so wirklich findet oder weiterhin verheerende Entscheidungen trifft, so wie gestern gegen Ludwigsburg. Aber meine 4 letzten 4 sind einfach MBC, Jena, Vechta und Crailsheim aktuell.
Wir werden die BBL natürlich weiter verfolgen hier bei uns auf meinsportradio.de in der Sportshow. Ich sage für heute vielen Dank an Daniel Wellmann. Und ihr kriegt alle Podcasts natürlich zum Download bei uns auf der Webseite, bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android. Daniel, danke.
Danke, Malte.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.